Herzlich willkommen. Ihr hört Ist was, den Podcast der Agrarkoordination. Die Agrarkoordination ist eine gemeinnützige Organisation und setzt sich für ein global gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem ein. Mein Name ist Mireille. Ich begrüße euch. Wir sprechen heute über Kaffee, ein beliebtes Getränk. 4 Tassen Kaffee trinken wir pro Tag in Deutschland. Und auch weltweit steigt der Kaffeekonsum und bietet ein gutes Geschäft für Unternehmen, die Kaffee rösten und diesen weltweit handeln. Doch nicht alle sind an diesem guten Geschäft beteiligt. Im mexikanischen Bundesstaat Chiapas zeigt sich aktuell, wie extrem ungerecht die Situation für Kaffeeproduzentinnen ist. Derzeit erhalten Bauernfamilien, die für Nestlé Kaffee anbauen, weniger als 1% des Verkaufspreises der Nescafé-Produkte. Und das, obwohl das Unternehmen mit großen Versprechungen in die Kaffeeregion gekommen ist. Die Bauernfamilien in Chiapas wehren sich nun gegen diese Ausbeutung und fordern faire Preise. Unterstützung erhalten sie von Public Eye, eine unabhängige Schweizer Rechercheorganisation, die multinationalen Konzernen auf die Finger schaut und Menschenrechtsverletzungen aufdeckt. Florian Blumer ist Journalist und Historiker und arbeitet als Reporter bei Public Eye. Und er hat vor Ort recherchiert. Mit ihm spreche ich heute über die Situation der mexikanischen Kaffeebäuerinnen, die Nachhaltigkeitsversprechen von Nestlé und über politische Forderungen, um den globalen Kaffeemarkt wirklich fair zu gestalten. Herzlich willkommen, Florian. Ich freue mich sehr, dass du heute aus der Schweiz zugeschaltet bist und du uns nach Mexiko mitnimmst. Genauer gesagt in den Bundesstaat Chiapas, einem großen Kaffeeanbaugebiet, in dem auch für Nestlé produziert wird. Nestlé mit Sitz in der Schweiz ist heute Nummer 1 im globalen Kaffeegeschäft. Und auch ethisch will der Konzern Branchenführer sein und gibt ein Versprechen, dass ab 2025 der Kaffee zu 100% aus verantwortungsvoller Produktion stammen soll. Florian, du wolltest es genauer wissen. Du bist nach Mexiko gereist und hast genau die Bauern getroffen, die für Nestlé produzieren. Was war denn vor Ort los?
Ja, guten Tag und danke erstmal, dass ich bei dir sein darf. Bin ich nach Mexiko gereist. Jetzt vielleicht muss ich gerade vorab präzisieren. Also ich wollte es genauer wissen. Eigentlich wäre das wir. Also ich habe im Team zusammengearbeitet mit meiner Kollegin Carla Heunkes, Landwirtschaftsexpertin. Und sie hat schon lange vorher Recherchen angefangen und auch mit einem Kollegen noch über ein Jahr Grundlagenrecherchen zum Thema Kaffee gemacht und ich bin dann eingestiegen und tatsächlich, wie du sagst, wir wussten schon recht viel, wir wussten auch, dass es große Probleme gibt im Kaffeesektor, wollten aber vor Ort sehen, wie es tatsächlich aussieht, was die Bäuerinnen und Bauern sagen. Wir haben dann auch nach einer Partnerin vor Ort gesucht und hatten großes Glück, dass wir die Menschenrechtsjournalistin Mariana Morales gefunden haben, die in Chiapas zu Hause ist. Sie hat für uns recht ausgiebige Vorrecherchen auch gemacht, bereits Bäuerinnen und Bauern getroffen. Und ja, wir wussten deshalb auch durch ihre Recherche vor Ort, dass es Unzufriedenheit gibt mit Nestlé und dem Nescafé-Plan. Ich war dann aber trotzdem völlig überrascht, was ich vor Ort angetroffen habe. Weil, was wir nicht wissen konnten, das war recht kurzfristig, hatten die Bäuerinnen und Bauern einen Protest losgetreten. Und das war wirklich, ich bin da angekommen und habe erfahren, dass sie sich jetzt entschlossen haben zu protestieren. Da war wirklich, die Verzweiflung war einfach so groß, dass sie sich zusammengetan haben und etwas gegen die Situation unternehmen wollten. Da ging es in erster Linie um den Preis, den sie für den Kaffee erhalten, der einfach für sie viel zu tief war. Und sie haben sich deshalb getroffen und haben sich an Nestlé gewandt und wollten erwirken, dass sie hier eine bessere Bezahlung bekommen.
Das ist ja im Kaffeeanbau ein sehr großes Problem, dass die Produzentinnen ja eigentlich überhaupt nicht an den Gewinn beteiligt werden und viel zu niedrige Preise bekommen. Jetzt, du hast es gerade auch angesprochen, Nescafé Plan. Nestle ist ja mit großen Versprechen nach Mexiko gekommen. Kannst du noch mal ein bisschen ausführen, was ja verbirgt sich denn hinter dem Nescafé-Plan und was sollte denn eigentlich auch der Mehrwert für die Bäuerinnen dort sein? Es sind ja Bäuerinnen, die vorher auch Kaffee angebaut haben und ja, was war sozusagen die Absicht von Nestlé und wie hat sich das Ganze? Ja, du hast es gerade schon gesagt, es hat sich nicht positiv entwickelt, aber nochmal ein Blick, was sind denn eigentlich die Versprechen gewesen und wie wurde es bisher umgesetzt?
Ja, wie du sagst, das war auch ein Grund für uns, dass wir uns mit Nestlé im Besonderen beschäftigt haben. Du hast es auch angetönt, die Probleme gibt es im ganzen Kaffeesektor. Also möchte ich hier auch sagen, es ist nicht so, dass das quasi exklusiv bei Nestlé wäre, das Problem. Was besonders ist aus unserer Sicht bei Nestlé, ist, dass sie wirklich sehr große Versprechen machen. Also einerseits den Konsumentinnen und Konsumenten. Zum Beispiel, als ich da zum ersten Mal in der Recherche einfach mal auf die Nestlé-Website gegangen bin, da kamen eigentlich nur Nachhaltigkeitsprojekte. Also man hätte den Eindruck erhalten können, dass es eher eine NGO ist, die sich dafür Nachhaltigkeit einsetzt, als die Firma, die sie eigentlich ist. Auch bei Nescafé.com erscheint als erstes ein großes Versprechen. Wir möchten uns einsetzen für eine bessere Welt. Wir möchten unsere Größe nutzen, um zu einer besseren Welt beizutragen. Und ja, das sind die Versprechen, die Nestlé macht. Und da wollten wir halt wirklich schauen, wie sieht das genau aus. Jetzt ganz konkret mit dem Nescafé-Plan, den gibt es schon seit 2010. Also das ist eigentlich das Vorzeigeprojekt von Nestlé. Das ist das Programm, mit dem sie versprechen oder mit dem sie die Versprechen umsetzen wollen, die sie gemacht haben. Eines davon, du hast es bereits im Einstieg angesprochen, ist, dass sie nächstes Jahr zu 100% verantwortungsvoll beschafften Kaffee anbieten wollen. Und genau, das gründet sich hauptsächlich auf diesen Nescafé-Plan. Dieser Plan, da geht auch das Versprechen einher, das hat der damalige CEO und heutige Verwaltungsratspräsident von Nestlé, Paul Bulcke, hat das so gesagt, es soll Mehrwert geschaffen werden vom Produzenten bis zum Konsumenten. Das war das Versprechen und dieses Versprechen haben sie auch den Bäuerinnen und Bauern gemacht. Wir konnten mit sehr vielen Bäuerinnen und Bauern vor Ort sprechen. Und die haben alle ein bisschen dasselbe erzählt, dass die Leute von Nestlé dorthin gekommen sind, vor knapp 15 Jahren war das, und ihnen gesagt haben, dass sie die Produktion verdoppeln können, hat mir jemand erzählt, und dass davon dann alle profitieren wollen. Klingt ja auch erstmal logisch, wenn man mehr produzieren kann, dann hat man höhere Einnahmen. Du hast es auch eingangs erwähnt, es gibt ein riesiges Problem mit Armut weltweit bei den Kaffeebäuerinnen und Bauern. Und diese Leute haben das natürlich gern gehört, dass da eine große Firma kommt mit großer Macht, ökonomischer Macht und ihnen verspricht, dass sie gemeinsam die Produktion steigern können und so dann alles besser wird für alle Beteiligten. Das war das Versprechen, das sie gemacht haben. Und wichtig zu sagen hier ist auch, dass jetzt in dieser Region in Chiapas wird traditionell Arabica-Kaffee angebaut. Das ist der eher hochwertige Kaffee, den wir hier hauptsächlich trinken, allgemein hauptsächlich in den reicheren Ländern. Weil in Chiapas gibt es eine besonders fruchtbare Erde, Vulkanerde, und deshalb wächst hier der Kaffee besonders gut. Und der Arabica-Kaffee, der wird auch traditionell ökologisch angebaut von Kleinbäuerinnen und Bauern, sehr kleinräumig. Und Nestlé hat jetzt aber nun, also sie brauchen Robusta für ihre Produktion von Nescafé, den Pulverkaffee. Das ist die Sorte, die eher als qualitativ minderwertig gilt und also der Massenkaffee, der dann zu Pulverkaffee verarbeitet wird. Und das ist eigentlich im Kern des Nescafé-Plans geht es darum, dass die Produktion von Robusta gesteigert wird und den Bauern und Bäuerinnen und Bauern, die damals Arabica angebaut haben, denen wurde gesagt, sie sollen doch auf Robusta umstellen. Sie bekommen dann hochpotente Pflanzen, das sind spezielle Züchtungen von Nestle, also Setzlinge, die sie gratis erhalten und Schulungen und dass sie so mit dieser Umstellung dann viel mehr produzieren können.
Die Realität, die du vorgefunden hast, war dann eine ganz andere. Ich hatte jetzt auch vorab nochmal gelesen, also es gab ja irgendwie auch Schulungen, also es wurde ja vor Ort auch was umgesetzt von Nestlé, aber das große Problem scheint ja zu sein, dass die Preise einfach nicht stimmen. Ich würde gerne mit dir nochmal überhaupt auf den globalen Kaffeemarkt schauen. Und da sehen wir ja, dass ja, Kaffee von Kleinbäuerinnen angebaut wird. Rund 12,5 Millionen sind es, die ja, hauptsächlich auch in tropischen, subtropischen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika den Rohstoff für unseren Kaffeekonsum anbauen. Der Markt, also Handel und vor allem auch die Veredelung des Kaffees durch Röstung, passiert dann aber von, ja, oder wird von wenigen Kaffeeunternehmen beherrscht, mit Sitz meist im globalen Norden. Kannst du uns nochmal mitnehmen und ja, nochmal so grob skizzieren, wie funktioniert eigentlich dieser Kaffeehandel, damit ja, wir auch nochmal so eine Einschätzung haben zu der ganzen Lieferkette?
Du hast es angetönt, ich denke, das ist zentral, dass der Kaffeehandel liegt in den Händen von eigentlich einer Handvoll globaler Konzerne, die in Europa und den USA beheimatet sind. Eine ganz spezielle Rolle spielt hier die Schweiz. Wir haben berechnet, dass rund 50% des Welthandels im Kaffee über die Schweiz läuft. Das ist nicht der physische Handel, also der Kaffee wird nicht in die Schweiz importiert und wieder exportiert. Das ist ein virtueller Handel, aber der wird von der Schweiz aus organisiert. Gibt es auch in anderen Bereichen. Die Schweiz hat sich hier spezialisiert und speziell gute Konditionen geschaffen für Unternehmen, weshalb dieser Welthandel dann zu einem großen Teil über die Schweiz läuft. Ja, es ist zentral ist sicher hier zu wissen, dass eben die Wertschöpfung hauptsächlich in den Industrieländern passiert. Das heißt, der Kaffee wird in tropischen und subtropischen Ländern angebaut, dort wo er wächst, bei uns wächst er ja nicht. Aber das Schicksal der Leute oder wahrscheinlich ein zentrales Problem auch mit der Armut ist, dass die Bäuerinnen und Bauern den Rohstoff liefern, aber keine Weiterverarbeitung machen. Ich habe das auch vor Ort in Chiapas gesehen. Es gibt Leute, die versuchen, sich zusammenzuschließen und zumindest so einen ersten Verarbeitungsschritt, das Schälen der Kaffeefrüchte selber machen zu können. Das würde ihnen schon eine viel größere Freiheit geben oder eben größere Einnahmen bringen. Ist aber sehr schwierig, weil ja die Leute haben kein Geld und haben daher auch kaum die Möglichkeit, selber etwas aufzubauen. Das heißt, sie sind abhängig von diesen großen Konzernen. Da findet auch eine starke Konzentration statt, hat stattgefunden in den letzten Jahren und läuft weiter. Und das verändert halt das extreme Machtgefälle zwischen den Kleinbäuerinnen und Bauern. Du hast gesagt, das sind Leute, die ein paar wenige Hektaren Land haben oder nicht mal eine Hektare. Und die sehen sich quasi diesen globalen Giganten gegenüber. Und da sieht man halt schon die haben absolut keine Macht und kaum Möglichkeit, an ihrer Situation etwas zu verbessern. Und tatsächlich eben, sie liefern den Rohstoff, der ihnen billig abgekauft wird. Und das Geld wird dann, um es ein bisschen salopp zu sagen, in den reichen Ländern gemacht. Hier ist Kaffee ein Milliardengeschäft. Also es ist wirklich ein gigantischer Markt, der weiterhin floriert und wächst. Es wäre also nicht so, dass jetzt man sagen müsste, es ist eine Kaffeekrise und da leiden halt auch die Bäuerinnen und Bauern darunter. Das ist eigentlich so das Krasse auch an der Situation. Und das wissen die Leute auch. Die haben ja auch Handys und Internet. Die wissen, dass jetzt gerade Anfang dieses Jahres der Robusta-Preis, also der wird an der Börse in London gehandelt und dieser Preis war so hoch wie noch nie bislang Anfang dieses Jahres und dennoch haben sie nicht mehr davon. Also im Gegenteil haben wir festgestellt, dass in den letzten 10, 20 Jahren sogar der Anteil an der Wertschöpfung, der zu den Bäuerinnen und Bauern geht, gesunken ist statt gestiegen. Also dieses Ungleichgewicht, das wird immer größer.
Und eigentlich das Argument, was von Unternehmen ja auch vorgebracht wird, dass halt die Weltmarktpreise da sozusagen dann auch die Preise für die Produzentinnen bestimmen und damit eigentlich immer darauf abzielen zu sagen, sie können deswegen nicht so viel zahlen, in dem Beispiel, was du jetzt gesagt hast, dass da ja Preise auch gestiegen sind, ja überhaupt nicht stimmen. Du hast auch von Abhängigkeit gesprochen. Die Produzentinnen in Chiapas haben sich ja auch in eine große Abhängigkeit begeben oder auch ein großes Risiko sind sie ja eigentlich eingegangen durch diese Umstellung auch auf die Robusta-Produktion. Du hast vor Ort mit Bäuerinnen gesprochen und ein Kaffeeproduzent hat gesagt, wir sind Sklaven von Nestlé. Was meint er genau damit und können die Bäuerinnen nicht auch an andere Einkäufer, andere Unternehmen ihren Kaffee verkaufen?
Ja, das können sie nicht und das ist das große Problem. Ich kann gerne kurz diese Situation beschreiben, vielleicht ein bisschen bildlich, wie das war. Das war am ersten Tag unserer Recherchereise, also am Tag vorher fanden schon Proteste statt. Wir waren da dabei, haben die Bäuerinnen und Bauern getroffen. Und wir haben dann mit einem dieser Bauern, das ist kein Kleinbauer, er hat so eine mittelgroße Finca von ungefähr 70 Hektaren, das ist gehört seiner Familie. Und er ist ein Nescafé-Planbauer, vielleicht kann ich über ihn auch noch ein bisschen mehr erzählen, ist ein sehr interessanter Fall. Aber du hast diese Leute angesprochen, oder diesen Bauern, das war nicht nur einer, der das gesagt hat, wir sind Sklaven von Nestlé. Und das war so, wir sind mit diesen Bauern, mit denen wir abgemacht haben, sind wir da durchs Land gefahren und sind auf eine Gruppe von Bauern gestoßen, Nachbarn dieses größeren Bauern und das waren alles Kleinbauern, die haben sich da getroffen und wir haben angehalten, er hat sie begrüßt, er hat sie gekannt, weil es Nachbarn von ihnen sind und er hat uns vorgestellt, gesagt, wir kommen aus der Schweiz und interessieren uns, wie das wirklich ist, bei den Kaffeebäuerinnen und Bauern hier, die für Nestlé arbeiten. Und kaum hat er gesagt, haben die Leute losgelegt. Und es war extrem eindrücklich. Es war die totale Verzweiflung, die da aus diesen Leuten gesprochen hat. Die haben gesagt, dass mit den Preisen, die Nestlé zahlt, also sie haben Familien zu ernähren, sie sind abhängig von Nestlé und mit den Preisen, die sie bekommen, geht das einfach nicht, können sie ihre Familien nicht ernähren. Und wir sind Sklaven von Nestlé, hat dieser eine Mann jetzt gesagt, weil tatsächlich ist es so, wie du gefragt hast, es gibt eigentlich nur Nestlé als Einkäufer von Robusta. So ein paar Prozent wird noch von anderen Handelsfirmen, California ist zum Beispiel eine, die noch ein bisschen etwas kauft. Aber das ist für diese Bäuerinnen und Bauern keine Option, die haben da keinen Zugang. Also es bleibt nur Nestlé und der Preis, den Nestlé zahlt, ist das, was sie für ihren Kaffee bekommen. Sie sind also in einer totalen Abhängigkeit. Einerseits das und andererseits mit dem Preis, den sie bekommen, der liegt oft unter den Produktionskosten und deshalb sagen sie auch, wir arbeiten gratis. Also sie arbeiten gratis, sie sind komplett abhängig. Das ist das, was er dann damit ausdrückte, dass er sagt, dass sie Sklaven von Nestlé seien.
Und das, was du jetzt schilderst, das ist ja ganz weit entfernt von dem, was ja hier auch bei uns diskutiert wird und was auch an Forderungen auch an Kaffeeunternehmen oder überhaupt an Unternehmen besteht, dass nämlich existenzsichernde Einkommen gezahlt werden müssen. Also existenzsichernde Preise müssen die Produzentinnen bekommen für ihren Kaffee. Da gibt es auch in schon Berechnungen in vielen Ländern, wie das aussehen müsste oder wie hoch das sein müsste. Jetzt erfahren wir von dir, dass das, was die Bäuerinnen bekommen, sogar nicht mal die Produktionskosten decken. Also hast du da in Mexiko auch Ja, gibt es dort auch Berechnungen von diesem existenzsichernden Einkommen? Und kannst du auch dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Was heißt das denn eigentlich? Also auch dieses existenzsichernde Einkommen, was bedeutet das?
Ja, gerne, das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch diese Zahl, die man immer wieder mal liest, wo es sich auf die Armut bezieht. Also das heißt, so knapp die Hälfte der Kaffeebäuerinnen und Bauern weltweit leben in Armut, noch einmal die Hälfte von ihnen in extremer Armut. Dann gibt es aber eine andere Zahl, wenn man vom existenzsichernden Einkommen ausgeht, dann sind es eigentlich 80, 90% der Bäuerinnen und Bauern, die dieses nicht erreichen. Also eigentlich die ganz große Mehrheit. Und das liegt daran, dass es verschiedene Definitionen gibt und auch bei dieser Armutsgrenze, die ist auch umstritten, das sind offizielle Zahlen und ja, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es nicht so, dass es der Hälfte der Kaffeebäuerinnen und Bauern gut geht, der anderen nicht, sondern dass es eigentlich der ganz großen Mehrheit, die haben nicht genug zum Leben, die verdienen nicht genug zum Leben mit ihrem Geschäft. Jetzt für den Fall von Mexiko, konkrete Zahlen haben wir hier nicht gefunden für das existenzsichernde Einkommen. Vielleicht noch zur Definition, also das Living Income, das existenzsichernde Einkommen meint, dass ein Einkommen, das allen Mitgliedern eines Haushalts einen würdigen Lebensstandard hinsichtlich Nahrung, Wohnen, Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen Grundbedürfnissen ermöglicht. Ja, es ist noch nicht ein Einkommen, das einen reich macht, aber dass halt die Grundbedürfnisse gedeckt sind und das ist bei weitem nicht erfüllt. Und ja, das ist auch wichtig zu sagen. Vielleicht muss ich hier einführen, dieser Preis, den die Bäuerinnen und Bauern fordern, die hier protestieren. Also es geht hier um 35 Pesos, das sind so 1,70 € ungefähr umgerechnet pro Kilo. Sagt es als Zahl selber vielleicht nicht viel, aber man sollte es in Verhältnis setzen zu den Produktionskosten und die wurden wir so bei plus minus 30 Pesos angegeben pro Kilo. Das heißt, das wäre dann so 5 Pesos relativ knapp über den Produktionskosten. Und es ist tatsächlich so, dass also wir haben keine Zahlen für dieses existenzsichernde Einkommen, aber klar ist, dass das nur auch nur ganz knapp reichen würde, dieser Preis, den sie verlangen fürs Leben. Weil insbesondere in diesem Jahr war ja auch viel in den Medien, die Lebenshaltungskosten sind enorm gestiegen. Es gab insbesondere in Mexiko eine sehr starke Inflation. Das heißt, das Geld, das die Bäuerinnen und Bauern bekommen, ist nochmal deutlich weniger wert, als es vor einem Jahr war. Bei Ihnen ist es so, dass Sie vor einem Jahr genau denselben Preis bekommen haben wie dieses Jahr. Das heißt, in der Realität hatten Sie weniger Geld zur Verfügung, um eben Ihre Familien zu ernähren. Und es ist, ja, es ist tatsächlich so dort, dass also ich muss vielleicht kurz erklären, die Ernte, die findet von November bis Februar jeweils statt. Es gibt eine Kaffeeernte im Jahr. Und von dieser Ernte, von dem Geld, das die Bäuerinnen und Bauern erhalten, müssen sie dann leben und ihre Familien ernähren ein Jahr lang. Und gerade bei kleinen Bäuerinnen und Kleinbauern mit wenig Land, die sonst nicht groß weitere Einkünfte haben, reicht das Geld meistens vielleicht so ein bisschen den Sommer und dann geht es aus und dann wird es auch mit dem Essen knapp. Also wir haben Familien getroffen, die uns gesagt haben, ja, im Sommer haben wir nicht mehr genug Essen für alle. Also da wird dann das Essen rationiert. Viele nehmen dann auch Geld auf, müssen hier aber dann hohe Zinsen zahlen, Wucherzinsen, und sie hangeln sich irgendwie bis zur nächsten Ernte. Das ist so die Situation, in der sich viele Bäuerinnen und Bauern dort befinden, Oktober, November, wenn die Ernte losgeht. Und was dann passiert ist, dann Nestle gibt einen Preis heraus, also Nestle bestimmt den Preis, das haben wir ganz klar so erzählt bekommen von den Zwischenhändlern auch. Es ist aber so, dass nicht Nestle selber den Kaffee kauft von den Bäuerinnen und Bauern, sondern es sind Zwischenhandelsfirmen vor Ort, die den Kaffee kaufen und dann an Nestle weiterverkaufen. Aber jetzt in diesem speziellen Fall war ganz klar, das haben uns die Leute dort bestätigt, dass der Kaffee, denn diese Zwischenhandelsfirmen kaufen von den Bäuerinnen und Bauern zu 100% an Nestle weitergeht. Und Nestle gibt ihnen den Preis vor, den sie den Bäuerinnen und Bauern zahlen. Und der ist zu Beginn der Ernte deutlich unter den Produktionskosten. Was besonders perfid ist, weil dann die Ärmsten dieser Bäuerinnen und Bauern gezwungen sind zu verkaufen, weil sie einfach schlicht kein Geld mehr haben und sonst auch die weitere Ernte nicht finanzieren können. Sie müssen Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlen, sonst können sie den Kaffee gar nicht mehr ernten und dann auch nichts mehr verdienen. Also sie sind da wirklich in der Falle. Und ja, aus unserer Erfahrung, was ich vor Ort gesehen habe, das nützt dieser Konzern halt aus. Sie haben die ganze Macht. Sie können auch anderswo einkaufen, wenn, also das sagen sie auch, ja, wenn ihr uns den, das haben uns Bäuerinnen und Bauern dort gesagt, wenn ihr uns den Kaffee nicht verkauft, kaufen wir halt in Vietnam, in Brasilien, dort ist es sowieso noch günstiger.
Trotz der großen Versprechen, die ja das Unternehmen den Bäuerinnen gemacht hat, also die Not ist groß. Existenzsichernde Einkommen, also das würde ja überhaupt bedeuten, dass die Menschen dort vor Ort so viel verdienen, dass sie auch sich ja überhaupt ein bisschen für die Zukunft auch wappnen könnten, auch weiter in den Kaffeeanbau auch investieren könnten, also dass sich überhaupt auch resilient, zum Beispiel auch in der Klimakrise, ja, resilient zu sein. Diese Möglichkeit haben ja die Bäuerinnen im Chiapas gar nicht mit dem, was sie da bezahlt bekommen für ihre Produkte. Und das, obwohl sich viele Unternehmen und so ja auch Nestlé Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben. Es gibt eine Untersuchung vom Kaffeebarometer und da sieht man, dass Nestlé in der Kaffeebranche in Sachen Nachhaltigkeit sogar am besten abschneidet. Obwohl der Bericht dann auch wiederum zeigt, dass es aktuell keines der 11 weltgrößten Kaffeeröstereien schafft, ihre Lieferkette nachhaltig zu gestalten. Wie ordnest du die Nachhaltigkeitsinitiativen in der Kaffeebranche ein? Oder auch vielleicht nochmal mit Blick jetzt gezielt auf Nestlé, weil damit habt ihr euch ja jetzt am meisten auch beschäftigt.
Also hier ist es noch zu sagen, du hast ein Kaffeebarometer angesprochen, wo Nestlé wirklich gut abschneidet, wobei es dann natürlich um einfach den Vergleich zu den anderen geht. Das ist keine absolute Zahl, die beurteilen würde, ob jetzt Nestlé wirklich sehr nachhaltig unterwegs ist. Es ist einfach im Vergleich zu den anderen Kaffeeunternehmen schneiden sie gut ab. Wichtig zu sagen ist aber auch, dass es auf dem Papier ist. Also es wurde nicht vor Ort nachgeprüft, sondern das ist rein, ja, wurde auf dem Papier geschaut oder welche Programme gibt es und auch auf eigene Evaluationen abgestützt. Wichtig ist uns zu sagen, ich habe es eingangs schon erwähnt, oder wir haben jetzt nicht Nestlé in den Fokus genommen, weil wir sagen, das sind die Schlimmsten der Schlimmen. Wir haben das gemacht, weil Nestlé aus unserer Sicht die größte Verantwortung trägt, weil Nestlé mit Abstand das größte Kaffeeunternehmen, der größte Kaffeeröster der Welt ist. Auch mit Nescafé, das hat man hier vielleicht gar nicht so auf der Rechnung, aber Nescafé ist die wichtigere Kaffeemarke als Nespresso für Nestlé, also bei weitem. Nestlé dominiert ungefähr, also mehr als ein Drittel des Weltmarkts im löslichen Kaffee. Also sie haben hier eine enorme Größe und Bedeutung und deshalb aus unserer Sicht auch eine besondere Verantwortung. Und natürlich begrüßen wir es grundsätzlich, wenn sie sich dazu bekennen, zu Nachhaltigkeit bekennen und hier auch etwas unternehmen wollen. Das war halt schon der Verdacht in unserer Recherche und das hat sich jetzt noch mehr bestätigt, als wir das erwartet hatten vor Ort. Ist das, ja, das Zentrale ist einfach der Preis. Ist eigentlich jetzt auch keine Raketenwissenschaft, die Erkenntnis, dass arme Bauern mehr Geld brauchen, dass sie besser bezahlt werden müssen für ihren Kaffee. Und das ist halt genau das, was ausgespart wird. Da hat Nestlé und auch die anderen Kaffeeunternehmen haben hier kein Interesse, den Preis zu erhöhen. Man versteckt sich dann gerne ein bisschen. Wir haben vorher darüber gesprochen, hinter dem Weltmarktpreis und man ist halt Marktakteur, man kann die Preise nicht bestimmen. Da haben wir so unsere Zweifel, gelinde gesagt. Ich habe diese Werbung von Nescafé angesprochen, die ganz interessant ist, wo sie behaupten, dass sie mit ihrer Größe die Welt zum Guten verändern wollen. Das ist der Wortlaut, der in diesem Versprechen drin ist. Sie sind sich also Ihrer Größe bewusst und Sie haben den Eindruck, zumindest das sagen Sie so in diesem Satz, dass Sie damit auch etwas bewirken können. Also Sie wissen durchaus, dass Sie Macht haben und ja, diese Macht haben Sie auch beim Preis. Also da könnten Sie durchaus den Bäuerinnen und Bauern mehr bezahlen. Auf jeden Fall müssten Sie das, weil das ist der Hebel. Hier muss man ansetzen, damit es den Bäuerinnen und Bauern besser geht. Es gibt auch so Probleme, die wir vor Ort gesehen haben, auch wenn es um die ökologische Nachhaltigkeit geht. Den Bäuerinnen und Bauern fehlt das Geld, um überhaupt auch nachhaltiger, also um ökologische Nachhaltigkeit auf ihren Feldern zu fördern. Wenn man sich vorstellt, dass sie um ihr Überleben kämpfen, dann können sie halt nicht sagen, wir reinigen die Felder von Hand, weil das ökologischer ist, ist viel mehr Aufwand, müssten sie den ArbeiterInnen mehr bezahlen. Das heißt, auch die ökologische Nachhaltigkeit, die sich neben der sozialen Nachhaltigkeit Nestlé auf die Fahnen geschrieben hat, auch die stößt an Grenzen, wenn sich die Bäuerinnen und Bauern schlicht diese Maßnahmen nicht leisten können. Und da haben mir die Leute gesagt, dass sie von Nestlé keine Unterstützung bekommen. Es ist also wirklich so, ja, und der Plan, das klingt ja auch aus Nestle-Sicht eigentlich toll und theoretisch, dass da alle profitieren, eben indem die Produktion gesteigert wird, dass das für alle dann mehr herausschaut. Im Endeffekt schaut mehr für Nestle heraus, aber nicht für die Bäuerinnen und Bauern, weil wenn man weniger für den Kaffee bezahlt bekommt, als man ausgegeben hat, um ihn zu produzieren, dann bringt es einem nichts, wenn man mehr produziert. Im Gegenteil, es vergrößert eigentlich die Probleme, weil man ja mehr Ausgaben hat.
Also eine ganz klare Forderung an die Unternehmen ist, dass faire Preise gezahlt werden. Jetzt scheint es mit den Initiativen oder Nachhaltigkeitsinitiativen der Unternehmen nicht so weit zu sein, dass das auch umgesetzt wird. Das sehen wir in der gesamten Kaffeebranche. Dann lass uns noch mal auf die Politik gucken. Was muss dann auf politischer Ebene passieren? Wir haben das europäische Lieferkettengesetz, das ja vorsieht, dass Unternehmen im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten das Recht auf existenzsichernde Einkommen respektieren müssen. Wie ist da deine oder eure Einschätzung von Public Eye? Wie wird das auch bei euch diskutiert? Reicht das aus? Kann das auch umgesetzt werden und auch geprüft werden? Was sind da auch so eure Forderungen?
Ja, wir haben hier eine spezielle Position in der Schweiz. Bekanntlich sind wir natürlich nicht Teil der EU. Wir schielen da immer so ein bisschen nicht neidisch, aber doch einfach so als Vorbild zur EU, wo die Regulierung deutlich weiter ist als in der Schweiz. Wir hatten hier eine Volksinitiative vor ein paar Jahren, die ganz knapp nur abgelehnt wurde, die eine ähnliche Forderung hatte, die Konzernverantwortungsinitiative. Die ist dann leider nicht gekommen und ja, wir schauen nun zur EU und sind sehr froh, dass es dann am Schluss doch noch geklappt hat mit diesem Lieferkettengesetz. Wir finden das einen super Ansatz, einen sehr guten Anfang mit einem Aber. Es betrifft ja jetzt bekanntlich nur große Konzerne, wobei da Nestle und eben die ganz großen, über die wir jetzt gesprochen haben, dabei sind. Trotzdem sind aber auch die kleineren, mittelgroßen Kaffeehändler wichtig und die sind mit diesem Gesetz nicht erfasst. Das ist ein Wermutstropfen. Und dann ganz wichtig aus unserer Sicht ist, dass die Umsetzung begleitet wird von der Zivilgesellschaft, dass gerade in Bezug auf das Recht auf existenzsichernde Einkommen, das du angesprochen hast, das eben aus unserer Sicht zentral ist, auch von dem, was ich vor Ort gesehen habe und wo wir jetzt ja schon eingehend darüber gesprochen haben. Ich denke, das kommt nicht von alleine. Hier muss wirklich Druck ausgeübt werden, damit dies gut umgesetzt wird und nicht zum Beispiel auf Zertifizierungen abgestützt wird, wie das Nestlé tut. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Es gibt diese 4C-Zertifizierung. Das ist eine sehr, sehr minimale Richtlinien. die diese vorgibt. Und Nestle stützt sich hauptsächlich auf diese 4C-Zertifizierung mit ihrem Versprechen auch von verantwortungsvollem Kaffee. Und da haben wir vor Ort gesehen, dass das wirklich absolut nicht reicht. Auch hier sind eben keine Preise enthalten, und das wäre ja der zentrale Punkt. Das heißt, ganz wichtig, dass nicht am Schluss es dann heißt, Zertifizierungen wie dieses 4C zum Beispiel, die genügen dann als Nachweis, dass in der Lieferkette nun alles in Ordnung ist. Also von daher ganz wichtig, dass die Zivilgesellschaft das begleitet. Und daneben so einzelne Punkte sind auch noch, die wir wichtig finden, Regulierungen gegen irreführendes Nachhaltigkeitsmarketing. Wir haben über die großen Versprechen von Nestle gesprochen. Hier gibt es auch ein Beispiel aus den USA. Da wurde Starbucks verklagt für Versprechen, die sie gemacht haben, die nicht zutreffen aus Sicht der Kläger. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und auch ganz wichtig ist, dass die soziale Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Also eben, dass es den Bäuerinnen und Bauern besser geht, dass sie fair bezahlt werden für ihren Kaffee. Das wird manchmal auch gerne vergessen, wenn es um Nachhaltigkeit geht und man dann nur von der ökologischen Nachhaltigkeit spricht. Und ganz wichtig auch noch, vielleicht als letzter Punkt, ist die Transparenz in den Wertschöpfungsketten. Dass es hier Regeln gibt, die Transparenz vorschreiben, weil von sich aus, das haben wir jetzt auch bei Nestle gesehen, ist da sehr wenig Transparenz vorhanden. Also Nestle gibt zum Beispiel nicht mal bekannt, welche Farmen 4C zertifiziert sind. Könnte man jetzt denken, wenn sie stolz darauf sind, dass diese nachhaltig funktionieren, dann würde man das wahrscheinlich auch gerne so publizieren. Das wird aber nicht veröffentlicht. Das heißt, wir mussten selber nachrecherchieren und versuchen herauszufinden, wo diese 4C-Farmen sind. Solange es keine Transparenz gibt in den Wertschöpfungsketten, ist es natürlich auch schwierig nachzuprüfen, wie die Situation wirklich ist, wie es den Bäuerinnen und Bauern wirklich geht. Und natürlich auch die Möglichkeit der Unternehmen, sich da zu verstecken, die ist dann größer, klar.
Und auch für die Verbraucherinnen, also für die Kaffeekonsumentinnen, ist es ja auch gar nicht so leicht, das dann auch zu durchschauen. Also da denkt man vielleicht, man greift zu einem guten, fairen Kaffee und dann stimmt es aber tatsächlich so nicht. Hast du auch noch einen Tipp für uns Konsumentinnen? Was können wir denn tun?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Was kann der Einzelne, was kann die Einzelne tun? Ich muss hier vorausschicken, wir bei Public Eye, also wir bekommen immer wieder Anfragen, wir arbeiten auch zu anderen Themen, zu Kakao haben wir gearbeitet und weiteres, Textilien zum Beispiel. Und natürlich werden wir immer wieder gefragt, ja, was kann man denn kaufen, was ist denn wirklich nachhaltig, womit kann man Gutes fördern? Wir haben uns nicht auf diese Frage spezialisiert. Also wir sind quasi keine Konsumentinnenorganisation, die so Ranglisten herausgibt oder Listen von quasi guten Produkten. Wir machen vor allem Recherchen und versuchen aufzudecken, wo es Probleme gibt und dann eher auf der Seite, dass wir uns politisch auch einmischen und schauen, dass da die Situation so besser wird. Dennoch kann ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Natürlich habe ich auch mir persönlich meine Gedanken gemacht. Ja, vielleicht kann ich berichten, dass ich habe mir selber gedacht, bevor ich da so richtig ins Thema eingestiegen bin, ich hatte so das Gefühl, okay, ja, werde ich überhaupt noch Kaffee trinken, wenn ich das gemacht habe, wenn ich dann genauer weiß, wie die Situation ist und das tatsächlich so schlecht und so schlimm und so unfair ist, wie wir das vermutet haben. Ich habe es gesagt, eigentlich fast noch schlimmer. Die Leute waren so verzweifelt, dass sie auf die Straße gingen. Und dennoch habe ich halt, das war interessant für mich zu sehen vor Ort. Man denkt immer an einen Boykott natürlich, diese Produkte kaufe ich nicht mehr. Bei Nestle ist es bei mir schon länger so, es gab ja schon diverse Skandale. Ich versuche möglichst keine Nestle-Produkte zu kaufen, was gar nicht so einfach ist, aber ich versuche das, weil ich diese Firma jetzt nicht denke, dass ich die mit meinem Geld noch unterstützen möchte. Bei Nescafé fällt es mir nicht besonders schwer. da bin ich keine Ausnahme. Ich denke, die wenigsten Leute konsumieren hier viel Nescafé. Aber dennoch, den Leuten vor Ort und mit den Bäuerinnen und Bauern, mit denen ich gesprochen habe, wir haben es vorher gesagt, sie sind komplett abhängig. Sie können ihren Kaffee praktisch nur an Nestlé verkaufen. Sie haben umgestellt. Eine Umstellung wäre dann auch wieder zu teuer auf etwas anderes, wenn halt wirklich kein Geld übrig ist. Und diesen Leuten habe ich natürlich nicht gesagt, wisst ihr was, ich helfe euch, ich kaufe auf keinen Fall jemals wieder Nescafé und sage auch allen Leuten, dass sie das nicht tun sollen, weil das hilft ihnen natürlich nicht. Das soll jetzt nicht sagen, dass man kein bewusster Konsument, keine bewusste Konsumentin sein soll, aber die Antwort auf die Frage, was kann ich als Konsument tun, ja, ist wenig, nichts bis wenig, würde ich sagen. Das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Die bessere, finde ich, ist, oder sowieso eine bessere Nachricht ist, dass wir nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten sind, zum Glück. Wir sind Menschen mit anderen Seiten, wir sind auch Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel. Und ich denke, da gibt es Bereiche, wo man sicher mehr tun kann. Und ich habe über die Bäuerinnen und Bauern gesprochen, oder was ihnen hilft, ist Druck auf Nestlé. Also das ist, da ringen sie darum, sie ringen um den Dialog mit Nestlé, sie ringen darum, gehört zu werden. Und da hilft es nur, wenn sich dann Druck auf Nestlé vergrößert, was wir natürlich mit unserer Recherche auch versuchen. Und wir sind weiter im Austausch mit den Bäuerinnen und Bauern und schauen, was wir da tun können. Ich glaube, dass das hilft, weil das Schöne, in Anführungszeichen, oder doch bei Nestlé ist ja, dass sie zumindest sehr stark über Nachhaltigkeit sprechen und betonen, dass ihnen das wichtig sei. Das heißt, man kann sie auch da beim Wort nehmen und da gibt es auch eine Sensibilität. Also ihr Ruf ist ihnen sehr wichtig. Da gibt es andere Bereiche, zu denen wir arbeiten. Erdölfirmen, Kohle, da haben wir das Gefühl, da spielt den Firmen praktisch gar keine Rolle. Das ist dann schwierig so anzusetzen. Aber bei Nestlé, ja, Nestlé ist ihr Ruf wichtig und ich denke, als Einzelner kann man... Man kann ihnen schreiben, man kann sagen, ich habe dies und jenes gehört und gelesen. Stimmt das? Oder ja, unternehmt was? Es kann nicht sein, dass diese Bäuerinnen und Bauern zu wenig zum Leben haben, ihre Familien nicht ernähren können und ihr gleichzeitig behauptet, das sei verantwortungsvoll beschaffter Kaffee. Man kann sich informieren, man kann in seinem Umfeld weitererzählen. Ein bisschen... Worauf wir halt auch angewiesen sind bei unserer Arbeit, dass sich die Fakten verbreiten, die wir recherchieren, dass die Leute informierter sind und ebenso auch der Druck auf eine Firma wie Nestlé wächst. Ich denke, dass so ist der Weg, um Veränderung herbeizuführen.
Alle, die das hören, können auf jeden Fall, es gibt auch einen Aufruf von den Kaffeebäuerinnen, der unterzeichnet werden kann, den wir auch noch auf unserer Internetseite, also auch in den Shownotes noch zeigen von dem Podcastgespräch. Wir kommen auch zum Ende. Ich würde ganz gerne nochmal zum Ende wieder, nochmal einmal auch nach Mexiko gehen. Und zwar, es gibt ja bisher jetzt kein Einlenken von Nestlé. Wie wird es denn für die Bäuerinnen im Chiapas jetzt weitergehen? Wie sind da so die Aussichten? Hast du da noch Informationen oder wie steht ihr da noch in Verbindung?
Ja, wie gesagt, sind wir weiter in Verbindung mit den Leuten. Das Schöne ist, heutzutage über WhatsApp funktioniert das perfekt. Also die Leute haben Handys, sie haben nicht immer Handyempfang auf ihrem Hof, aber dann doch immer wieder und man erreicht sie recht gut. Wir können einander Nachrichten schicken, auch mal telefonieren. Das heißt, wir sind weiter informiert, was geschieht. Jetzt ist es so, die Geschichte mit den Preisverhandlungen, die ging so zu Ende, dass am Schluss tatsächlich noch ein Gespräch mit Nestlé zustande kam. Das haben die Bäuerinnen und Bauern erwirkt, indem sie eine Straße blockiert haben, eine Ausfallstraße von Tapachula, das ist der Hauptort von Soconusco, dieser Region. Sie haben dort Kaffeesäcke verbrannt, Setzlinge verbrannt und eben die Straße blockiert. Da hat dann die lokale Regierung eingegriffen, ist gekommen und in Verhandlungen haben die Protestierenden erwirkt, dass ein Gespräch mit Nestlé organisiert wird. Das verlief dann aber sehr, sehr ernüchternd. Am Schluss war dann bei diesem Gespräch doch niemand anwesend, der überhaupt die Befugnis hatte, über den Preis zu verhandeln. es hieß dann, ihr bekommt bis in 3, 4 Tagen war das, glaube ich, Bescheid. Wir werden intern abklären, ob wir dann was tun können mit dem Preis, und ihr bekommt Bescheid. Der Bescheid war dann negativ, nein, es gibt keine Preiserhöhung. Das heißt, bis zum Schluss haben die Bäuerinnen und Bauern nicht diese 35 Pesos erhalten als Preis, den sie als fairen Preis erachtet haben und gefordert haben. Wie gesagt, nochmal in Klammern, aus unserer Sicht ist das ein absolutes Minimum, überhaupt noch kein Preis, von dem die Bäuerinnen und Bauern gut leben könnten. Ich würde das auch nicht unbedingt als fairen Preis bezeichnen, gerade wenn man sieht, wie Nestle Milliarden verdient und wie im Moment das Geschäft eben außerordentlich gut läuft, könnte man ja denken, diejenigen, die den Rohstoff zur Verfügung stellen, produzieren, auf dem das ganze Geschäft überhaupt erst gründet, könnte man ja beteiligen. Von daher, ja, also nicht mal dieses Minimum haben sie erhalten am Ende, und sie mussten halt verkaufen. Also gerade Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die kaum Lagerungsmöglichkeiten haben, die können ein paar Wochen lang können sie den Kaffee zurückbehalten, hoffen, dass der Preis sich nochmal erhöht. Aber am Schluss dann, als klar war, jetzt gibt es keine Erhöhung mehr, mussten sie ihn verkaufen unter dem Preis, den sie gefordert hatten. Das, ja, die Frustration ist groß, und ein Bauer hat mir gesagt, einer der Köpfe des Protests, dass sie jetzt über den Sommer versuchen wollen, sich besser zu organisieren, auf die nächste Ernte hin, die dann im November beginnen wird, dass sie einfach schon von Beginn weg bessere Konditionen erhalten und vielleicht vorher schon in Verhandlungen erwirken können, dass sie mit dem Preis nicht so tief reingehen, wie das die letzten Jahre jetzt jeweils der Fall war zu Beginn der Ernte. Aber es ist, ja, ich glaube nicht mal David gegen Goliath, das ist ein sehr kleiner David und ein gigantischer Goliath, die sich da gegenüberstehen. Ja, wir versuchen hier auch noch unser Bestes zu tun, unsere Beziehungen hier aus der Schweiz, ja, versuchen mit Nestle in Kontakt zu sein, und weil es hat sich gezeigt, dass in Mexiko, da sind die Bäuerinnen und Bauern einfach aufgelaufen. Also das war wirklich eine rechte Arroganz. Die Spür war von der Konzernzentrale in Mexiko. Also erstmal hieß es, wir sind gar nicht zuständig, wir kaufen den Kaffee ja nicht von euch, es sind die Zwischenfirmen, die kaufen. Dann haben sie sich doch noch auf ein Gespräch eingelassen, aber eben, wie ich erzählt habe, hat das überhaupt nichts bewirkt. Also sie wissen eigentlich, die Macht liegt bei ihnen und sie müssen nicht mehr bezahlen und tun das deshalb auch nicht. Die Hoffnung ist ein bisschen, dass wenn jetzt dieser Fall größere Wellen schlägt und das auch in der Schweiz, in der Konzernzentrale ankommt, dass da doch ein Druck entsteht, der vielleicht jetzt für die Bauern etwas ändern kann. Ist natürlich aber auch nur jetzt eine Region, wo Kaffee für Nestle hergestellt wird. Ja, wir hoffen, dass hier noch etwas geht. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir bleiben dran. Und vielleicht zieht das dann noch weitere Kreise. Das wäre zumindest die Hoffnung.
Das, ja, da kann ich mich nur anschließen. Das hoffe ich auch. Ich finde das super, dass ihr da so dran seid. Und wir werden natürlich auch unseren Teil dazu beitragen und das, ja, verbreiten. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich bei dir, Florian, für das sehr interessante, ja, sehr eindrucksvolle Gespräch. Und ja, einfach nochmal der Aufruf an alle. Also, ja, wir können was tun, wir können dabei helfen, auch den Druck auf Nestle aufzubauen, so wie du aufgezeigt hast, dass das ein möglicher und ein wichtiger Weg ist, den wir zusammen gehen können. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Mireille. Vielen Dank für die Einladung und auch für euer Engagement. Es ist wirklich sehr schön zu wissen, dass es da andere Akteure gibt, Akteurinnen, die sich engagieren, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich berichten durfte und Gast sein durfte in eurem Podcast. Vielen Dank.
Zum
Schluss noch einmal der Hinweis, wir alle können den Kampf der mexikanischen Kaffeebäuerinnen für faire Preise unterstützen. Aufruf und Link findet ihr in den Shownotes. Und dann möchte ich auch noch einmal auf das Projekt der Agrarkoordination hinweisen, Fairer Kaffee Jetzt, mit dem wir uns für menschenwürdige Bedingungen und existenzsichernde Einkommen im Kaffeehandel einsetzen. Da findet ihr viele Infos, Studien und auch Möglichkeiten, selber aktiv zu werden auf der Seite www.fairerkaffee.jetzt. Unterstützt uns gerne mit einer Spende, damit wir auch weiterhin Unternehmen und Politik in die Pflicht nehmen können. Und dann freue ich mich wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt. Abonniert ihn gerne und schreibt uns eure Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. Unsere nächste Folge erscheint im September. Schaltet also gerne wieder ein, wenn es heißt, ist was.